Wir sind der 1000 Fragen Podcast.
Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet.
Mein Name ist Corbin Jan.
Und mein Name ist Leo. Hallo.
Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten.
Aktuell sind wir bei
Folge 198, Titan AE. Merkt euch das für später.
Viel Spaß mit der Folge. Wieder eure lieben Podcast-Hosts Corbin, Jan und Leo, und wir besprechen wie immer wieder, wir besprechen wie immer Fragen aus dem Internet.
Yay, gut gemacht.
Yay. Bevor wir zu den Fragen aus dem Internet kommen, habe ich eine Frage, die ich quasi über das Internet vermittelt an dich stellen möchte, Leo.
Ach, ja, okay.
Und zwar...
Ach, du willst jetzt straight einsteigen?
Okay. Ja, es ist eine aus der persönlichen Begebenheit heraus, beziehungsweise aus Eindrücken der letzten anderthalb Wochen. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal hören, was du dazu meinst. Ja. Ich mach mal ganz kurz meine Kamera aus, weil es erscheint mir so, dass wir so ein bisschen versetzt...
Delay?
Den gleichen Delay haben,
eigentlich.
Ja.
Geht eigentlich, aber okay.
Nichtsdestotrotz. Also, ich war heute in der Autowerkstatt. Und letzte Woche war ich beim Zahnarzt. Und ich muss sagen, beide Termine bereiten mir im Vorfeld ein gewisses Unbehagen. Weswegen ich dazu neige, sie ohnehin schon zu spät auszumachen und dann auch ein bisschen immer den Ärger fürchte, den man dann da bekommt.
Für was? Für seine Sorglosigkeit?
Genau, für das Sorglose. Weil natürlich für jemanden, der in diesen beiden Bereichen arbeitet, also Zähne und Autos, sind Zähne und Autos jeweils so das Wichtigste.
Das stimmt, ja.
Und die können das natürlich nicht verstehen, wenn man sich das eine oder das andere
dann überhaupt nicht schert.
Überhaupt nicht schert, beziehungsweise das vernachlässigt oder sich nicht gut genug darum kümmert.
Ja.
Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich dann eben zu beiden eigentlich ungerne gehe, nicht weil die irgendwie böse sind oder so, aber weil natürlich dann die Leute einen gewissen Hang haben, einen schon nochmal darauf hinzuweisen, sodass das natürlich nicht so geht, wie man das so macht.
Ja, genau, und dann irgendwie zu shamen, ne?
Genau, und dann, man hat natürlich ein bisschen Angst vor dem Shame, das man kriegt, was dazu führt, dass man auch dann noch länger zögert, einen Termin auszumachen. Jetzt wollte ich dich fragen, Leo, Hand aufs Herz, was findest du angenehmer oder unangenehmer? Den Besuch beim Zahnarzt oder den Besuch der Autowerkstatt?
Ich glaube, bei der Autowerkstatt ist weniger schlimm, weil das immer noch so ein Ding ist, wo man halt sagen kann, ja, ich interessiere mich nicht dafür, es tut mir leid, ich habe andere. Also das, also du kannst sagen, ein Auto ist für mich ein Verbrauchsgegenstand, das ist mir relativ egal. Was mit dem ist, wie ihr auch im Innenraum sehen könnt, ist mir das Auto sehr egal. Wie ihr an dem ganzen Auto merkt, ist mir das sehr egal. Und das ist eigentlich nicht so schlimm, wie dem Zahnarzt zu sagen, yo, meine Zähne, ja genau, meine Zähne sind mir scheißegal. Und dafür bist du da, um die dann zu richten im Notfall.
Ja.
Also deshalb, und generell ist ja die ganze Mundgeschichte mit Mundgeruch und so weiter ist irgendwie
persönlicher noch.
Ja, sehr persönlich und auch unangenehm für andere. Wenn man ein beschissenes Auto hat, hat man ein beschissenes Auto. Aber die Leute sagen dann halt, ja, das ist ihm halt wurscht so.
Ja. Es gibt bei Seinfeld gibt's eine sehr lustige Folge, wo Jerry Seinfeld zur Autowerkstatt fährt und eben auch der Mechaniker da sich irgendwie sehr darüber echauffiert, dass Seinfeld sein Auto so schlecht behandelt, und er entführt dann das Auto und fährt dann damit weg. Und ist dann lustig, da irgendwie auch so auf der Flucht längere Zeit.
Ja,
aber so kommt es einem manchmal auch vor. Aber jetzt ist mir aufgefallen, also mir ging es immer so, ich würde sagen, so Zahnarztbesuch ist auch nicht so angenehm, weil es teilweise auch mal durchaus mal wehtun kann. Das hat man jetzt natürlich beim Werkstattbesuch weniger, die fügen einem keine physischen Schmerzen zu, aber da fand ich bislang immer den Faktor Shaming größer, also die psychischen Schmerzen, die man zugefügt bekommt.
Wo jetzt, beim Zahnarzt?
Nee, bei der Autowerkstatt. Ja. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, weil ich habe das Gefühl, jetzt ist da so ein jüngerer Mechaniker und der ist mehr so, nimmt das nicht so persönlich.
Ja.
Wenn sag ich mal, der Reifendruck nicht ganz stimmt, wenn der TÜV dann vielleicht länger nicht mehr gemacht wurde oder so.
So Jüngere sind da generell nicht so nicht so extrem bei solchen Sachen, weil die wissen ja auch, dass man Besseres zu tun hat, als sich um sein Auto zu kümmern oder halt irgendwie so ein komisches Hobby zu haben, weil er weiß ja, dass er auch irgendwie noch andere sich für andere Sachen interessiert, als jetzt vielleicht der 50-jährige Meister, der noch dazu in Unterfranken lebt und dementsprechend generell schon ein komisches Gemüt hat. Das muss man einfach so mal sagen.
Woher kommt der Seitenhieb?
Jo, das wissen doch die Franken, oder? Also das wissen doch alle fränkischen Zuhörer, dass ich nicht der größte Fan bin. Und das kann ich auch getrost sagen, weil
du hier nicht mehr wohnst.
Ich hier nicht mehr wohne, aber da aufgewachsen bin und die Leute studiert habe.
Okay, gut, alles klar. Ja. Allerdings hast du ja deinen Abschluss in Soziologie nie gemacht. Deswegen.
Das stimmt. Ja, der fehlt.
Weiß ich nicht, ob du ein großer Menschenbeobachter bist. Naja, trotzdem, ich würde sagen, These, es ist sogar umgekehrt bei Zahnarzt. Beim Zahnarzt ist es so, dass die jüngere Zahnärztin mich immer sehr rügt und der ältere Zahnarzt, der dem die Praxis dann gehört, der am Schluss immer noch mal reinguckt, der ist der Good Cop. Also sie machen so Bad Cop, Good Cop. Und sie sagt immer, nein, ganz schlimm, mir fallen alle Zähne raus. Und er sagt, alles wunderbar. So, es gab gerade ein kleines technisches Problem. Wir sind jetzt wieder zurück. Ich hatte gerade davon erzählt, dass ich eben so ein Bad Cop, Good Cop, beziehungsweise Bad Doctor, Good Cop Doctor bei meinem Zahnarzt habe. Während der Ältere, der sagt immer so, es ist alles bestens, sagt die jüngere Zahnärztin, sagt immer mehr, mir fallen so die Zähne aus wahrscheinlich, wenn ich nicht fünfmal am Tag die Zahnseide benutze. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil zu der Werkstattsituation.
Das ist wirklich eine richtig spannende Beobachtung, die du da gemacht hast. Ernsthaft, das finde ich richtig gut. Das ist eine tolle Beobachtung. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, es liegt vielleicht daran, dass der ältere Zahnarzt verstanden hat, dass wenn er dir sagt, ach, sie machen das schon alles richtig, er weiß, dass du in einem halben Jahr wieder da sein wirst, dieselben Schmerzen hast und er das quasi wieder abrechnen kann. Dementsprechend leicht verdientes Geld.
Entweder, ja, das. Also zum Beispiel hat mich auch mein Zahnarzt darauf hingewiesen, als ich dahin gewechselt bin, haben die gesagt, ja, knirschen sie eigentlich mit den Zähnen viel? Haben sie irgendwie Rückenschmerzen
oder so? Oh Gott, jeder Zahnarzt,
Und dann sage ich, ja. Und dann meinte er, dann meinte ich so, ja, kann man dagegen was tun? Und er meinte, nee, also so eine Schiene was zu tragen. Nee, also er meinte halt so, naja, ich kann ihnen so eine Schiene geben, aber in der Regel wird die dann eh erst benutzt, wenn sie schon chronische Probleme haben, weil vorher machen das die Leute erfahrungsgemäß einfach nicht.
Ja, stimmt.
Und dann denke ich mir es gibt halt irgendwie, also es gibt so keine Möglichkeit, das zu vermeiden, außer wurde mir gesagt, eben krass meinen Stress zu reduzieren in meinem Leben. Also
und mega, hast du das gemacht?
Nee, auf keinen Fall. Also ist eher schlechter geworden im Laufe der Zeit.
Im Ernst? Und du hast Rückenprobleme jetzt auch?
Oder? Nein. Aber noch nicht. Aber der hat gesagt, das kann alles kommen. Also der hat gesagt, irgendwann werden sie wahrscheinlich sehr stark Kopfschmerzen kriegen, Rückenschmerzen. Wahrscheinlich werden sie machen sie sich auch ihre vorderen Zähne so ein bisschen kaputt mit der Zeit.
Heieiei, das klingt ja alles furchtbar.
Ja, und da, genau, und deswegen er hat gefragt, so, ja, kann ich da irgendwas machen? Und er so, nö, tschüss.
Ja, aber dann ist es so, ne? Also.
Ja, aber ich ziehe jetzt um, vielleicht werde ich mir dann nochmal eine zweite Meinung einholen.
In neuen der Sache. Zahnarzt quasi.
Ja.
Na gut. Ja, dann drücken wir dir da die Daumen. Ich hatte ja auch so eine Knirschiene und ich habe die auch so ein halbes, dreiviertel Jahr, würde ich sagen, gut genutzt.
Mhm.
Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was?
Es ist doch eigentlich wurscht. Okay.
Ist doch eigentlich. Scheiß drauf, habe ich da einfach gesagt. Scheiß drauf.
Ja.
Ja.
Das ist echt, man muss da so ein bisschen, man muss da so ein bisschen mehr dumm. Disziplin haben. Also insgesamt mit allen Sachen. Mir fällt es sehr schwer, Disziplin bei Sachen zu bewahren, von denen ich mir denke, so, ach, das ist ja im Augenblick kein Problem.
Ja. Voll.
Ja. Voll. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr über meine Heroinabhängigkeit berichten.
Schade. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwann hin. In den nächsten 3 Wochen.
Das
ja.
stimmt. Also genau, das war jetzt ein bisschen meine Einstiegsfrage, meine Einstiegsbeobachtung. 2 Termine.
Schön.
Trotz allem, obwohl ich immer ein bisschen Bauchweh habe, da hinzugehen, bin ich dann immer sehr froh, wenn man sowas dann erledigt hat. Dann so im
Und hast du das jetzt schon erledigt?
Ja, oder war das jetzt? Ich habe beides erledigt. Eigentlich diesmal zur Zufriedenheit alle Beteiligten gelaufen.
Hast du die Leute stolz gemacht?
Ich habe die Leute stolz gemacht. Also
die haben gesagt, ey, sie passen ja super auf ihre Zähne auf und wie ihr Auto aussieht. nicht schlecht.
Also bei dem einen, in einem Fall wurde gesagt, also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum letzten Mal, weil ich jetzt tatsächlich auch ab und zu geflosst habe, was ich vorher immer vergessen habe, sag ich mal so.
Und das weiß der? Das weiß der Arzt?
Das wurde auf jeden Fall festgestellt, weil der beim letzten Mal gesagt hat, so hier,
ich kann mich Zahnfleisch erinnern,
ist so ein bisschen entzündet. Und
ich kann mich erinnern, ja. Das hast du erzählt.
Genau, und jetzt auf jeden Fall verbessert alles. Und genau, ich bin jetzt guter Dinge. Ja. Und beim Auto wurde auch gesagt, Bingo Bongo.
Bingo Bongo wurde
also so gesagt. Also nicht im Wortlaut, nicht aber,
schlecht, ja.
Aber so wurde das gesagt. Plus ich durfte minus. Umsonst Kaffee saufen.
Ja,
das war auch nicht schlecht. Da gab es so einen Vollautomaten und dann haben sie mich daneben gesetzt und haben gesagt,
wie gefällt dir denn? Ja, genau, wie gefällt dir denn der Flair in so einer Autowerkstatt?
Also ich finde das magisch.
Ich auch. Ich find's auch toll, nämlich.
Man muss dazu sagen, ich saß nicht direkt in der Werkstatt. Ich saß nämlich, ich gehe natürlich zum Vertragshändler.
Klar.
Und ich saß natürlich im Autohändlerbereich. Und da ist es noch spannender, dann auch so zu beobachten. Nee,
finde ich nicht.
Wer Echt? Läuft da so rum? Okay. Wer kauft sich 2023 da so ein neues Auto und so? Was stehen da? Also einfach auch mal zu sehen, was gibt's eigentlich für neue Autos?
Ja.
Das finde ich schon alles ganz bemerkenswert. Und vor allem auch den, sage ich mal, Menschentyp Autohändler.
Ja, der ist toll, ja.
Es ist schon auch spannend so. Also ist wirklich spannend.
Wie unterscheidet der sich denn vom Immobilienmakler?
Gar nicht. Das ist das Interessante. Nicht, ne? Gar nicht. Das ist eigentlich genau dieselbe Person.
Ja.
Nur, glaube ich, mit ein bisschen mehr Affinität zu Autos statt zu Wohnungen. Ja,
wahrscheinlich, ne? Also hat vielleicht auch eine Ausbildung noch gemacht.
Ja. Immobilienmakler ja auch, glaube ich, oder?
Nee.
Nee? Sind das einfach random?
Ich glaube, das kann jeder sein wie Journalist.
Ah, okay. Ja. Also ich bin jetzt in Mainz, bin ich einer Immobilienmaklerin begegnet, die hat einfach, also ich, deren Game war einfach die Leute, die zu den Besichtigungen kamen, zu beleidigen.
Toll, toll.
Genau. Weil die hat
inwiefern beleidigt?
Naja, die hat für so eine Hausverwaltung gearbeitet und die wusste, da kommt zu jeder Besichtigung kommen da 15 Leute.
Aha.
Und deswegen hat die dann quasi da so eine, die hat da so ein bisschen so ihr Comedy-Programm abgefahren. Ja,
und dann der Schwächste fliegt. Und die Person, die es am längsten ausgehalten hat, hat dann die Wohnung bekommen, oder was? Und so seid ihr in eure Wohnung gekommen?
Nee, zum Glück sind wir da jetzt nicht. Also da bin ich echt froh. Wir haben sehr, 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 sehr
lange ausgehalten.
Ja.
Okay, na gut.
Nee, genau. Wir haben bei der anderen, ich weiß nicht, bei dieser anderen Geschichte, da hätte ich, glaube ich, Angst gehabt, dass wir da jedes Mal uns dann irgendwie so einem halben Kabarettabend antun müssen, wenn irgendwo eine Glühbirne gewechselt werden muss.
Das wollen wir nicht, nee. Das wollen wir nicht.
Nee,
genau. Apropos Glühbirne, ich muss zwei Glühbirnen hier in meiner Wohnung wechseln, aber ich weiß nicht, ich habe ja gerade aktuell kein Fahrrad und komme nirgendwo hin, deshalb sitze ich so im Dunkeln.
Hä? Ja. Aber wieso denn nicht mal zum Mediamarkt zum Beispiel?
Ja, wie komme ich denn da hin?
Oder zum Saturn.
Oder? Ja, wie komme ich denn da hin?
Ich weiß nicht, wie kommst du denn zu anderen Orten?
Ja, gar nicht.
Okay, also du sitzt fest in deiner Wohnung.
Ich sitze quasi fest in meiner Wohnung.
Wie kommt es dazu? Weil du hast meiner Erfahrung nach doch sehr viele Fahrräder.
Ja, aber das eine möchte ich gerne verkaufen und deshalb will ich es nicht benutzen.
Ah, okay. Und das andere?
Ist kaputt.
Ah ja, und warum reparierst du es nicht?
Weil, das mache ich ja, aber es dauert.
Okay, also für mich hört sich das alles nach Außenreden an, aber okay.
Ja, okay, na gut.
Ich sehe, das Schlimme ist, Leo, ich sehe das Enden, nämlich wie das wahrscheinlich bei dir immer endet, dass du irgendwie bei Alibaba dir eine zwei Glühbirnen nach Hause bestellst.
Das ist eine saugute Idee.
Nein, mach das nicht. Mach das explizit nicht.
Nee, das würde ich bei der Glühbirne niemals machen, weil ich muss die ja ausschrauben, dann quasi damit in den Laden gehen und einen Verkäufer fragen,
Hallo,
könnt ihr mir
hallo.
So eine nochmal geben?
Genau die will ich nochmal haben.
Ja. Genau die. Genau die, aber in funktionierend.
Ja.
Und dann bringt er mich da hin, dann drückt er mir das Ding in die Hand, dann schiebt er mich quasi zur Kasse und da bezahle ich und dann bin ich wieder, weiß ich nicht, Mensch, nicht nur Kunde.
Sehr schön, Leo, dass wir jetzt auch informiert sind über den aktuellen Stand deiner Beleuchtungssituation. Vielleicht sollten wir aber in die eigentliche Angelegenheit
mal vorwärts. Wer will denn anfangen? Also du hast ja eigentlich
schon. Ich habe ja schon meine private Frage dir gestellt,
also,
wie du das
dann einschätzt. Hätte ich eine Frage, und zwar, kann man lernen, ein bestimmtes Essen zu mögen?
Ja.
Würde ich auch sagen, oder?
Ich glaube, man kann sich in vieles reinschmecken.
Ja, Auf jeden Fall.
Also aktuell mein groß, also wo ich mich seit mehreren Jahren reinschmecke, sind zum Beispiel Oliven.
Aha, ja.
Da bin ich immer noch dran. Also ja. Da gebe ich es aber nicht, den Fight nicht auf. Es gibt aber auch Sachen, wenn man da mal zwischendurch sich so ein bisschen zu lang zurücklehnt,
ja,
da kann man sich auch wieder entwöhnen an Sachen. Also ich war zum Beispiel schon mal mit Brokkoli und Blumenkohl, war ich schon mal weiter.
Ja,
und bin da, hab da jetzt wieder Rückschritte gemacht, habe ich gemerkt.
Ah, okay. Spannend. Spannend. Also ich würde sagen, am besten, die Erfahrung am besten gemacht habe ich eigentlich mit Mate. Weil Mate hat mir am Anfang überhaupt nicht geschmeckt. Ich habe mir gedacht, was ist das denn für ein widerlicher Scheißdreck? Bis ich dann gemerkt habe, okay, das Koffein da drin, das bewirkt ja wirklich was. Also muss ich es jetzt lernen zu mögen. Und dann habe ich mich dran gewöhnt und es schmeckt mir sehr gut.
Mir schmeckt das auch wahnsinnig gut. Also
mochtest du es vom allerersten Schluck an?
Das weiß ich noch nicht. Das kann ich wirklich schwer sagen. Also ich glaube, ich fand es beim ersten Mal, als ich es getrunken habe, schon sehr speziell. Ich glaube, es war die sonderbarste Geschmackserfahrung, die ich, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben gemacht habe.
Auf jeden Fall. Vor allem mir wurde eine Mate in die Hand gedrückt und gesagt, das schmeckt wie Tabak riecht. Mhm. Und dann konnte ich das gar nicht glauben. Und dann habe ich den Schluck genommen und ich wusste sofort, was gemeint war. Und das hat sich so eingebrannt bei mir. Und natürlich war das in Berlin, diese Erfahrung. Und das hat sich so eingebrannt bei mir, dass ich eben noch ganz genau weiß, dass dieser Satz fiel, dass ich es probiert habe und es mir nicht geschmeckt hat. Ich jetzt aber ein großer Mate-Fan bin. Ja. Also von daher würde ich auch das sagen, dass man sich das antrainieren kann, einen Geschmack.
Und ich glaube, wir feiern dieses Jahr schon auch fast den 10-jährigen Jahrestag des Siegeszugs der Mate. Also ich würde sagen,
mindestens. Ja,
ungefähr doch, genau vor 10 Jahren ging es los.
Ja, Gratulation an der Stelle. Gratulation an die Mate. Oder an den Mate.
Ja, ich weiß, ehrlich gesagt.
Mate.
An die Mate-Pflanze, glaube ich.
An die Mate-Pflanze, dass
sie sich gratulieren.
So hervorragend in unseren Süßgetränken platziert hat. Und ja, erfolgreich auch.
Das, ja, absolut, stimme ich auch zu. Also so gesehen, ja klar, kann man sich reinschmecken. Also man kann sich da reingewöhnen.
Gibt es noch ein Essen, was bei dir quasi so einen Weg gemacht hat?
Also eins, wo ich es immer wieder versucht habe, war Fischiges. Ne? Und da habe ich auch schon mal Fortschritte gemacht. Ich bin dann erstmal den Weg über Fischstäbchen, weil ich mochte noch nicht mal Fischstäbchen. Dann habe ich mich mal eine Zeit lang angenähert, ne, und konnte mit viel Remoulade oder so dann auch mal ein Fischstäbchen runterwürgen.
Ja.
Aber jetzt wäre es natürlich wieder Katastrophe, weil ich das so lange nicht gegessen habe. Aber das war auf jeden Fall so ein Ding. Und dann, ich glaube, eine Offenbarung für mich, weiß ich nicht, ob es die so wirklich gab.
Also Leo. Ja, alles gut. Ich habe mich sehr lange nicht an asiatisches Essen rangetraut, weil ich kein großer Fan von Reis war. Weil bei mir das Auge immer sehr extrem mitgegessen hat und ich mir irgendwann als Kind eingeredet habe, dass Reis eklig aussieht.
Ja.
Und das habe ich abgelegt und jetzt mag ich Reis sehr gerne und esse sehr gern Gerichte mit viel Reis dabei, aber das war bei mir wirklich vor allem so eine, wie soll ich sagen, eine optische Geschichte eher. Geschmacklich, was mich komplett abtörnt, gibt's eigentlich echt wenig, muss ich sagen. Was ich nicht kann, ist Ziegenkäse.
Ah, okay.
So,
Jetzt sprechen wir, okay, alles klar.
Ja.
Also bei mir ist Ziegenkäse, ist glaube ich so ein bisschen der Grenzfall. Das mag ich manchmal nicht. Aber sag ich mal, strenger Käse und da vor allem so Gorgonzola oder so,
Gorgonzola
kann ich leider
ist auch so ein
nicht
Ding.
Essen.
Packe ich auch nicht. Bei Ziegenkäse ist bei mir auch unterschiedlich. Also es gibt so günstigen Ziegenkäse, den man irgendwie im Supermarkt kaufen kann. Der hat mir noch nie geschmeckt. Auf so einer Käseplatte beispielsweise im Restaurant, wenn der so ein bisschen leicht und sanft ist und nur so, ja, nicht ganz so extrem einfach schmeckt, dann finde ich sogar ganz okay.
Ja.
Und dann kann ich das auch essen. Ich habe auch mal auf irgendeiner Alm quasi ganz frischen Ziegenkäse gekauft. Der war auch okay, weil der auch nicht so richtig intensiv war, sondern auch eher ganz, ja, leicht. Und dann fand ich das, also dann habe ich auch verstanden, was quasi das Ding vom Ziegenkäse ist, warum das Leute mögen. Aber ich verstehe es also absolut nicht, warum Leute so intensiven Ziegenkäsegeschmack, wirklich, ich will mir da meinen Mund aus dem Kopf reißen und ihn wegwerfen, weil gefühlt der ganze Mund abfault. So stelle ich mir vor, bei Last of Us von so einem Pilz infiziert zu werden, ist dieser Ziegenkäsengeschmack, der sich im Mund breit macht.
Ja.
Wirklich, ich will mir mein Unterkiefer rausreißen. So ja. Widerlich finde ich das.
Also bei mir geht es, glaube ich, viel in eine andere Komponente neben dem reinen Geschmack, ist für mich die Konsistenz.
Spannend, das ist auch ein Ding und da bin ich dann bei Pilzen zum Beispiel.
Kenne ich auch. Ich finde, Champignons sind bedenkenfrei, aber zum Beispiel Pfifferling ist so eine Sache. Also ich mag gerne mal so einen kleinen Pfifferling, aber wenn ein Pfifferling zu groß und knubbelig ist, dann ist mir, dann finde ich das eklig. Dann es schmeckt so ein bisschen, es fühlt sich an, wie auf einem Tumor rumzukauen.
Verstehe ich.
Irgendwie knubbelig und nicht so, also ich weiß, das ist eine Delikatesse.
Ja, aber kriegst du 100% Zustimmung von mir. Bin ich auch nicht der größte Fan. Komischerweise Pilze, so Champignons auf der Pizza gehen. Und ich mag den Geschmack auch von so einer Pilzsoße, aber der Pilz da drin kann gerne wegbleiben, muss ich sagen. Also, weil das finde ich wabbelig. Mag ich nicht.
Genau, Konsistenz auf jeden Fall ein großes Ding.
Ja.
Deswegen auch, also so alles, was früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, alles, was irgendwie zum Beispiel auch, was ich nicht mochte, alles, was so Fett war, also so reines Fett.
Ah, okay, ist ja eigentlich, aber, also so Butter oder was?
Nee, ich meine so am Fleisch eher.
Ah, okay, ja.
Also so zum Beispiel ja bei so einem, wie nennt man das, wenn man das Bein isst, wie nennt man das denn nochmal vom Schwein?
Keule?
Nein, das hat eine Haxe.
Haxe.
Zum Beispiel bei der Haxe, so das pure Fett, das fand ich auch immer upturn.
Ja, verstehe ich.
Genau.
Ja, ist ja auch nicht so geil. Hier sind ein paar Tipps, wie man sich tatsächlich Geschmack für oder sagen wir mal neues Essen antrainieren kann.
Sehr gut, schieß los.
Man soll sich langsam heranwagen, indem man erstmal kleine Portionen quasi zu sich nimmt. Dann am besten kombiniert mit irgendwas, was man gern schmeckt.
Aha.
Und dann, wie bei allem, was man trainieren muss, die Wiederholung. Wenn man es nicht regelmäßig macht, dann hat es keinen Effekt und dann kommt auch keine Gewöhnung und dann kann man es auch nicht mögen. Ja, so ist
das. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir uns dann irgendwann an unsere Insektendiät gewöhnen können.
Ja, richtig, genau.
sind wir schon mal vorbereitet. Wobei ich ja dann neulich gelesen habe in Kommentaren, dass das mit Insekten totaler Quatsch ist und dass es auch mega viele pflanzliche, sehr gute Proteinquellen gibt und dass man dafür nicht Insekten essen muss.
Ja, das denke ich mir. Also das hätte man sich ja denken können, dass man.
Aber die Diskussion ist ja trotzdem groß.
Ja, die ist riesig.
Gigantisch.
Ja. Und sie wird ja auch uns noch in mittelfristiger Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr beschäftigen als jetzt für diese eine Woche, wo es mal kurz aktuell war.
Wir werden es sehen.
Wir bleiben am Ball für euch.
Leo, ich habe eine Frage. Lass uns schnell drüber sprechen. Ist eine Sportfrage.
Ja. Go! Fußball.
Warum wurde der Torwarttrainer von Neuer rausgeschmissen?
Das weiß ich nicht.
Das ist meine persönliche Frage. Was soll das? die eigentliche Frage ist eine andere. Ja?
Okay, na gut.
Die eigentliche Frage ist, wie bekommt man ein Sixpack in so 2 Monaten?
Boah.
Ist das überhaupt möglich?
Geht das überhaupt? Also, okay, probieren wir es mal. Sau wenig essen, sau viel Protein, wenn dann essen. Würde ich sagen, also eigentlich nur noch Thunfisch ist auch nicht so gut. Irgendwie Fisch und Hühnchen, genau. Caesar Salad mit so Hühnchen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann natürlich Training. Also Fitness, da kommt man nicht drum rum.
Welches Training? Was für Training? Ist das scheißegal, was für Training, oder?
Ich würde jetzt mal pumpen sagen. Also im Fitnessstudio Gewichte stemmen und wir wissen ja, Korben, was habe ich dir auch gesagt? Große Muskeln.
Den Arsch trainieren,
hast du gesagt. Richtig. Den Arsch trainieren. Den Quadrizeps trainieren, also irgendwas pressen, mit den Beinen wegpressen oder so. Brust, Muskulatur ist noch relativ groß und der Rücken. Da kann man auch noch relativ viel Fläche trainieren. So. Die Arme kannst du vernachlässigen. Und da, ja. Und dadurch, dass man ja gerne das Sixpack will, kommt man auch um Sit-Ups und ähnliche Bauchübungen einfach nicht drumrum. Dementsprechend, wenn du ganz viele Sit-Ups machst, musst du auch den Rücken trainieren. Und dann, ja, da würde ich fast sagen, jeden Tag Sit-Ups.
Mhm.
Auch, das, man soll auch dem Körper ja auch so ein bisschen, wie sagt man, Rest, Pause gönnen. Das
kann ist dann
man
nicht
ja
möglich.
Auch an einem,
das ist
an einem
dann
Sonntag,
nicht möglich.
Doch, an einem Sonntag beispielsweise kann man dann auch bei Subway essen. oder bei KFC oder so, oder bei Mc's, und dann machst du da keine Sit-Ups.
Was? Okay.
Nein, keine
Ahnung. Das ist ein weirder Trainingsplan, aber okay, ich bin noch am Ball.
Du bist noch am Ball, ja, das muss ja auch, du brauchst ja den Cheat-Day kommen, du brauchst doch den Cheat-Day, sonst hältst du die 2 Monate doch nicht durch.
Ich habe manchmal das Gefühl, mein Lifestyle ist eher, also wenn ich trainieren gehe, dann ist das eher ein Cheat-Day Betrug an meinem anderen Lebensstil.
Ja. Verstehe ich. Oder es ist auch der Cheat deines, also in dein Gewissen quasi rein, dass du denkst, dass es okay ist.
Ja, ein bisschen.
Wie der Rest quasi verläuft, ja. Genau. Und dann joggen. Eigentlich
auch
jeden
noch.
Eigentlich jeden zweiten Tag joggen. Also du machst Montag quasi das Fitnesstraining im Fitnessstudio. Mhm. Dienstag gehst du joggen. So. Und
okay.
Und so für dann 8 Wochen.
Und meinst du, dann hat man Sixpack?
Ja.
Warum mache ich das nicht?
Weiß ich nicht.
Also hier schreibt nämlich jemand, dass das gar nicht so einfach geht, wie du dir das vorstellst, Leo. Hier schreibt jemand,
nicht
hallo,
so einfach.
Ein Sixpack ist Jahre härteste Arbeit. Gerade wenn man endomorphe Veranlagung hat und leicht Speck ansetzt. Das Fett Gott. Muss weitgehend weg. 12%. Und Bauchtraining muss täglich am besten direkt zu Anfang sein, weil diese Muskeln so widerspenstig sind. Manchmal gibt es Genetik nur 4, manchmal 10 Packs her. Das ist Glückssache. Die eigentlichen Bauchmuskeln haben einen sehr kurzen Kontraktionsweg. Eigentlich kann man sie schon anspannen, indem man im Liegen den Kopf auf die Brust legt. Mach also keine zu ausladenden Bewegungen. Indem man im Liegen den Kopf auf die Brust legt. Okay?
Ja.
Die Masse in den Abs vermehrt sich sehr zögerlich. Sit-Ups, Crunches, Planks und Beinheben sind die wichtigsten Übungen. Richtig auch mit Gewichten in der Hand oder an den Füßen.
Ja. Ja. Siehst du? Sag ich doch.
Ja. Irgendwas, also, aber der sagt ja jetzt hier, das ist jahrelang härteste Arbeit.
Ja.
Das ist ja was anderes, als was du gesagt
hast. Ja, das ist wahrscheinlich diese. Ja, ich sag nicht, dass du danach ein mega geiles Sixpack hast. Aber wenn du es probieren willst, dann so.
Okay, na gut.
Lass dich überraschen vom Ergebnis. Komm, du könntest jetzt auch, wir können einen Deal machen, du bist das Versuchskaninchen, wir treffen uns in 4 Wochen wieder, du gibst einen kurzen Zwischenstand und dann nochmal 4 Wochen und dann hast du Sixpack.
Oh. Also ich glaube, ich habe die Analyse gemacht lassen, ne? Ich habe mir so eine Körperanalyse machen lassen.
Richtig, ja. Und da wurde ja gesagt, du bist ja 60.
Genau, da wurde erstens mal gesagt, dass ich 60 Jahre alt bin.
Mhm.
Und dann, ich glaube, ich hatte sie nämlich neulich in der Hand, weil ich hier wegen Umziehen hier so rumgewuscht habe. Und ja, also das war auf jeden Fall nochmal ein, ja. Ach, hier ist es. Ich hab's vor mir.
Ja, geil. Hau raus.
Meine Körperanalyse. Ach, das war eigentlich gar nicht schlecht. Also Go. Gewicht 78 Kilo.
Okay.
2.
Ja.
Fettanteil 19,7%.
Das ist nicht so viel.
Fettmasse 15,4%.
Keine Ahnung, wo da jetzt der Unterschied ist.
Fettanteil, naja, das eine ist Prozent und das andere ist, 15,4 Kilo, nicht Prozent, sorry.
Ah, okay, ja.
Muskelmasse 59,7 Kilo.
Das ist doch ordentlich.
Knochenmasse 3,1 Kilo.
Das kommt mir irgendwie wahnsinnig wenig vor.
Ich habe keine Knochen. Ich hab ein paar einfach nicht.
Ja.
BMI 24,1, das weiß ich nicht.
Das
Idealwert
ist
20,0 bis 25.
Was? Achso, ja, bis 25, okay, ja. Habe ich mich schon aufgeregt.
Ist das sicher mein Zettel? Ich dachte, das ist viel. Aber irgendwie gleich wird es nämlich schlecht. Stoffwechselalter 30. Gut, das war zu dem Zeitpunkt 3 Jahre über meinem eigentlichen Alter.
Na gut.
Dann hatte ich, und da wurde es dann irgendwie so ein bisschen scary, weil er meinte, irgendwie ist mein Körper eigentlich schon 50 Jahre alt oder so. Mhm. Größe, nee. Kleidergewicht, na gut, da hat er dann großzügig abgezogen.
Naja, weil die wenn die Knochen nichts wiegen, ne? Deshalb vielleicht.
Ja.
Also das macht mir am meisten Sorgen, Korben. Dass deine Knochen so federleicht sind. Hast du mal versucht zu fliegen?
Zu fliegen?
Vielleicht hast du so hohle Knochen.
Wie ich habe schon ein paar Mal versucht, einfach hoch zu springen und dann so zu gucken,
ja.
Aber was dann passiert. Tatsächlich habe ich auch schon häufiger mal geträumt, dass ich fliegen kann. Du wahrscheinlich auch,
das ist,
oder?
Das ist ja außergewöhnlich. Nee, ich habe tatsächlich Gott sei Dank noch nie geträumt, dass ich fliegen kann.
Das ist immer ein toller Traum. Im Vergleich zu dem anderen häufigen Traum, den ich habe, nämlich dem, dass ich ungebremst auf eine Wand zufahre.
Oh Gott, Hilfe.
Und nicht Hilfe. Anhalten kann.
Also, das hatte ich auch noch nie. Also, aber in deinen Träumen, wo du fliegen kannst, kannst du selber fliegen oder hast du irgendwas, was dich fliegen lässt?
Nee, ich kann einfach selber fliegen. Ich kann so hochspringen.
Nee.
Und ich, also das fängt immer so an, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich zu viel Videospiele gespielt habe. Ich springe dann so. Und dann springe ich quasi im Springen nochmal und das entwickelt sich dann quasi zum Fliegen. Und in dem Traum ist es aber immer so, dass ich wirklich auch denke, dass das so ist und auch dass ich quasi immer denke, ach, das ist jetzt wirklich so und das ist jetzt gerade hier gar kein Traum. Und dann ist es aber immer doch ein Traum.
Das ist ja dann aber ein bisschen doof von dir, dass du das nicht checkst, dass es ein Traum ist. Nein, irgendwie, ich habe noch nie selber geträumt, dass ich fliegen kann. Wenn, dann hatte ich irgendwie ein kleines Auto, was fliegen kann oder sonst irgendein Device, das mich fliegen lässt. Aber ich selber kann nicht fliegen. Was ich aber kann, ist so sehr weite Laufschritte machen. Also wenn ich renne dann, dass die Schritte, die ich mache, so 2 Meter lang, wie wenn man so unter Wasser quasi sich fortbewegt, dass ich so wahnsinnig schnell renne. So. Und dann merke ich aber meistens sofort, ach, jetzt fange ich wieder so an, so komisch zu rennen. Ist wahrscheinlich ein Traum und dann wache ich auf. Ja, weil ich lasse mich da nicht bullshitten von dieser Pseudorealität.
Nee, das ist auch tatsächlich, wäre auch komplett Quatsch, wenn du es machen lassen würdest.
Weil ja, wirklich, also da bin ich
ganz. Man muss auch mal seinen eigenen Träumen gegenüber ganz skeptisch gegenüber
stehen. Richtig, da bin ich ganz bei Slipknot, die gesagt haben, ja, wir wissen das alle, tell me the reality, it's better than the dream.
Wirklich?
Ja, ja, ich glaube in Duality oder so.
Na gut.
Gleich danach schreit der Sänger, I pushed my fingers into my eyes.
Ja. Warum auch immer man das machen sollte. Aber es war vielleicht ein Versehen. Vielleicht,
naja, vielleicht
schreit er deswegen auch so. I push my fingers in the eyes. Ah! Das
tut so weh. Danach geht's weiter. It's the only way that slowly stops the ache.
Also was ist die ache?
Wahrscheinlich irgendwie den Schmerz oder so.
Ah ja, okay.
Also Headache, wenn er sich die Finger in die Augen presst, dann hat er keine Schmerzen mehr.
Vielleicht ist das so eine Art Anleitung, so eine Gesundheitsanleitung, so was man machen soll, wenn man so. Wenn man einfach so ein bisschen Kopfschmerzen hat, dann einfach
mal Finger auf die Augen. Ja, und verurteilt einen wesentlich weniger als der Arzt.
Ja, das kostet einen gar nichts, nämlich.
Richtig.
Finde ich gut. Ja. Nächste Frage, würde ich sagen. Leo, was hast du für uns?
Also ich?
Du bist dran, ja.
Ich bin schon wieder dran, okay, na gut.
Ich habe doch gerade hier diese Sportfrage.
Ja. Ja, die war schon wieder raus.
Oder war die von dir?
Nee, die war von dir.
Ja, eben.
Also. Nächste Frage ist, an welchen Kinobesuch wirst du dich für immer erinnern?
Okay, an welchen Kinobesuch?
Ja, und da ist mir sofort einer eingefallen.
Okay, sag erstmal du deinen und dann
guck also ich mal was. Also ich war wirklich Batman, der zweite Teil.
The Dark Knight.
The Dark Knight, ja. Da bin ich raus und wir waren irgendwie im Freundeskreis da drin im Kino und wir haben 2 Zigaretten danach geraucht, weil es so überwältigend war, weil es irgendwie auch für damalige Verhältnisse echt lang ging mit 2,5 Stunden oder so. Das war noch nicht so, dass jeder Film so lang ist und der so viele Wendungen und irgendwie Höhepunkte hatte dieser Film, dass das irgendwie sehr verrückt war. Und und so einen coolen Superman hatte man eben auch noch nicht gesehen, so einen
guten Superman.
Super.
Was, der hatte doch gar keinen Auftritt in dem
Film. Einen guten Superheldenfilm.
Also.
Der war ja damals auch noch Mangelware.
Ja. Ja, bis gut, heute, danach, meiner Meinung nach. Ja, da hätte man, da, zu dem Zeitpunkt dachte man wahrscheinlich wirklich noch, jetzt wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn noch mehr Superheldenfilme rauskommen. Richtig,
ja, genau. Das hat sich dann Marvel auch gedacht.
Genau.
Naja, und weil die Performance von Heath Ledger natürlich auch außergewöhnlich war.
Ja.
Und dementsprechend weiß ich noch, dass das auf jeden Fall ein Film war, wo wir rausgegangen sind aus dem Kino, aus dem großen Kino, das wir beide kennen. Und dann wirklich gesagt haben, wow, was haben wir denn da gerade gesehen? Das war ja der absolute Wahnsinn, ein echter Blockbuster, wie er im Buche steht. Und perfektes Entertainment war, ja.
Tatsächlich so habe ich dazu auch eine ganz konkrete Erinnerung, weil ich weiß noch, es war Sommer, Hochsommer, als der Film im Kino lief und ich war mit zwei guten Freunden, wollten wir da reingehen und wir wurden abgewiesen.
Oha.
Weil, es waren Ferien, glaube ich, Sommerferien schon, also wir wurden abgewiesen, weil wir erst 14 waren und der Film ab 16. Wir haben versucht, trotzdem reinzukommen.
Welcher war es?
Dark Knight.
Ach, der war ab 16?
Der war ab 16. Und das ist auch einleuchtend, dass du in dem Film trotzdem warst, weil du ja zwei Jahre älter bist etwa als ich. Oder drei Jahre. Das heißt, wir standen dann vor dem Kino und ich weiß, dass wir da ungefähr angefangen haben zu rauchen. Das war, ich weiß auch, dass wir dann so einen halben Tag, das war so ein Ferien, das ist halt so wie nur eine Ferien, da hat man hat ja als Jugendlicher keine Termine oder so, wo man
hin muss
oder
so.
Und dann standen wir da einfach vor diesem Kino rum.
Und
dann sind wir gegangen in die Mumie 3.
Aha.
Und dann sind wir aber zwischendrin auch wieder rausgegangen aus dem Mumie 3, weil der so schlecht war.
Ja.
Das war natürlich
tut mir leid.
Echte Enttäuschung. Ja, genau, aber trotzdem sehr, sehr Kinobesuch, an den ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, weil ich eigentlich nicht in dem Film war, in den ich gehen wollte.
Wenn ich so überlege, es gibt schon ein paar Filme, also überraschend viele Filme, an die ich mich erinnern kann, überraschend viele Kinobesuche, an die ich mich erinnern kann. Ganz viel Pokémon. Der erste Pokémon-Film beispielsweise, es war ein Kindergeburtstag, wo wir mitgenommen wurden, damals in ein ganz außergewöhnliches Kino für damalige Verhältnisse, weil man kannte ja nichts. Dann Red Race, weiß ich auch noch sehr
gut,
komischerweise. Da habe ich mich totgelacht damals.
Fand ich auch, glaube ich, ungefähr den lustigsten Film, den ich mir vorstellen konnte. Was ja ganz entspannend ist, viele wissen das vielleicht nicht, dass hier von Monty Python
John Cleese
da die eine Hauptrolle spielt.
Ja, das ist generell ein ganz toller Cast mit Mr. Bean und anderen. Ja,
hört es dann schon auf.
nee. Also zum Beispiel die blonde Darstellerin, die hat ja dann auch mal bei Scrubs einen Auftritt.
Stimmt.
Der Seth Green ist ja dann der Sohn von der Bösewicht aus den Bond-Parodien.
Ah, du meinst Evil Mike Finger.
Myers? No, Michael, genau, der mit 1 Million Dollar und der Seth Green ist ja
aus den Powers.
Richtig, aus den Powers, genau. Der spricht auch den Sohn von Peter Griffin bei Family Guy und hat ja die Sendung Robot Chicken. Wenn ich mich nicht täusche.
Ja. Stimmt alles. Ja, also auf jeden Fall ein interessanter Comedy-Film gewesen. Finde ich auch immer noch eigentlich eine geile Prämisse.
Ja, habe ich auch viel gelernt. Über Klaus Barbie beispielsweise.
Das stimmt. Da hat man auch als kleines Kind. Ich habe ein erstes Kino-Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, und auch der erste Kinofilm, in dem ich war.
Schweinchen Bay bei mir.
Bei mir Herkules, Disney's Herkules.
Auch cool, ja.
Mit dem Auftritt,
schon geredet, ja.
Mit dem Auftritt der Hydra, des Monsters mit den mehreren Köpfen, das immer nachwächst. Und da habe ich dann so Angst gehabt, dass wir das Kino verlassen mussten.
Ja.
Das zweite Filmerlebnis, woran ich mich erinnern kann, war dann Star Wars Episode 1. Und das war für mich unglaublich. Das war für mich unglaublich. Das war, glaube ich, damit war für mich meine Star Wars-Leidenschaft auf jeden Fall richtig manifestiert. Und das Ding war natürlich, dass ich als Kind, war das der geilste Film überhaupt für mich. Das heißt, diese ganze Debatte darüber, dass die Prequels irgendwie scheiße sein könnten, hat mich überhaupt erst Jahre später erreicht. Wirklich, aber wirklich, wirklich erst so mit 20 oder so habe ich erfahren, dass es quasi Leute gibt, die die Filme auch nicht gut finden.
Ja, funny. Das ist so lustig, weil ich habe seit jeher so eine indifferente Beziehung zu Star Wars. ich konnte es damals schon nicht verstehen, dass sich der eine Klassenkamerad dermaßen gefreut hat auf diesen ersten Teil, der da rausgekommen ist. Der hatte wirklich alles von Star Wars und hat von nichts anderem gesprochen. Und ich weiß, dass der sich ganz, ganz sehr gefreut hat, weil er auch zwei größere Brüder hatte, die sich wahrscheinlich auch darauf gefreut haben und so, und die wahrscheinlich viel krasser die Originaltrilogie gefeiert haben. Ich hatte schon immer zu Star Wars so, ja, ist nett und alles ist cool. Ich finde irgendwie, ich kann das mögen, aber es ist nicht meine große Passion.
Ja, du bist so ein bisschen skeptisch gegenüber dem Überenthusiasmus, den viele den
ja, entgegenbringen. Ja, schon immer, komischerweise. Und das habe ich nicht verstanden. Und dann, boah, Ein Königreich für ein Lama war übrigens auch eine kranke Kinoerfahrung. Das fand ich als, weiß ich nicht, Siebenjähriger todeslustig auf jeden Fall. Mhm. Mulan war super.
Oh ja, Mulan, da war ich mit meinem Vater drin, das stimmt. Kann mich auch noch erinnern. Ja, echt viele, muss ich echt sagen. Meine Eltern waren viel mit mir im Kino, fällt mir gerade auf. Ja,
meine auch. Es gab auch so einen ganz komischen Film von Disney, den werde ich jetzt nicht finden, aber das war irgendwie so ein Space-Film. Das sollte wahrscheinlich so der Anfang von einem Franchise werden. Der ist aber anscheinend gefloppt, weil ich habe danach nie mehr was davon gehört. Der war aber eigentlich cool, der Film. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie er heißt. Ich werde es recherchieren und vielleicht, wenn ich es bis nächste Woche nicht vergessen habe, nachreichen. Aber echt Ice Age und so, das waren alles. Monster AG, auch toll. Ey, das waren schon echt die ganzen Herr-der-Ringe-Teile natürlich, waren auch krass. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass ich da drin war. Das ist irgendwie, finde ich das crazy. Weil das jetzt nicht so eine präsente Erinnerung in meinem Kopf ist. Aber wenn man so drüber nachdenkt, doch vor allem dann diese Filme, in die man als Kind gegangen ist, dann zurückbleiben. So.
Absolut. Ja. Tatsächlich. Ich habe weniger so. An die Kinobesuche, an die ich mich als Erwachsener erinnern kann, sind tatsächlich häufig. Häufiger jetzt so Quentin Tarantino zum Beispiel.
Ja, die verschwimmen dann aber auch irgendwie.
Ja, aber es gibt schon so ein paar, an die kann ich mich dann schon noch besser erinnern, würde ich sagen.
Ja, okay.
Es gibt ein paar, die sind schlechter. Ich kann mich auch witzigerweise an beide Kinobesuche erinnern, in denen ich eingeschlafen bin, weil das natürlich auch ein bisschen einprägsam ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind bin ich bei Ocean's 11 eingeschlafen. Hatten wir, glaube ich, neulich auch schon mal. Und dann als Erwachsener bin ich mal in Ghost in a Shell eingeschlafen.
Ja, ja.
Es ist so eine Anime-Verfilmung mit Scarlett Johansson gewesen. Mhm. Da war ich einfach, glaube ich, sehr müde, als ich da reingegangen bin.
Ich bin in Alice in Wunderland eingeschlafen.
Mit Johnny Depp?
Ja, mit Johnny Depp.
Wir driften jetzt aber gerade schon wieder in so einen Film-Talk ab. Wir haben es schon wieder ein bisschen hier reingeschleppt. Sorry. Deswegen, wir sollen
mach schnell die nächste Frage.
Wie manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer uns vorwerfen, wir sollen uns nicht so auf berühmte Schauspieler einen runterholen, wurde mal gesagt. Ja. Deswegen lass uns zum nächsten Thema kommen. Ja. Ja. Und zwar, was mich schon immer interessiert hat, Leo, und ich glaube dich auch.
Jetzt bin ich gespannt.
Wie lange bleiben Lufthansa-Langstreckenpiloten am Ziel? Und ich würde es jetzt mal öffnen. Wie lange bleiben Piloten am Ziel? Weil neulich habe ich beobachtet, in der Bahn, es ist eine perfekte Podcast-Anekdote.
Ja.
Zwei Piloten, auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, zwei Lufthansa-Piloten.
Woran hast du die erkannt?
An ihrer Uniform.
Ah, okay, ja, logisch.
So. Und an ihrem Ziel.
Okay.
Genau. Mhm. Also, das war auf jeden Fall absolut plausibel, klar. Die wollten jetzt gleich die sind quasi zur Arbeit gefahren. Mhm. Und einer von denen hatte eine große Verpackung dabei. Und da drin, also wie so ein Gepäckstück, und das war in Form von einem Surfboard. Das heißt, es ist anzunehmen, dass der jetzt quasi, der fliegt in irgendein wunderschönes Paradies.
Ja.
Und schwingt sich dann da auf sein Surfbrett.
Ja.
Und das finde ich irgendwie auch eine geile Vorstellung. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele, also jetzt nicht surfen per se, aber die Vorstellung, du kannst ja dann irgendwo dann auch immer so kleine kurze Aufenthalte machen, wo es vielleicht schön ist oder so.
Ja.
Also das, also meinst du, dass das, glaubst du, das ist eine große Motivation für so Piloten und Pilotinnen?
Das und Fliegen und Geld wahrscheinlich. Ich glaube, drei Faktoren.
Aber die streiken doch ständig, die Piloten.
Ja, weil sie mehr Geld wollen.
Na gut, wer hat dem das gegeben?
Ja, genau, richtig.
Ja, also, okay, also das ist aber, also ich kann mir schon vorstellen, dass die bestimmt auch immer mal ein paar Tage dann da bleiben dürfen oder so.
Ja, bestimmt. Also wenn die so einen, wie sagt man, interkontinentalen Flug machen,
ja,
haben, wie auch immer,
ja,
könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht danach erstmal 12 Stunden lang oder so nicht fliegen dürfen. Also ja, kann sein.
Ich Wobei, da würde ich mich dann auch erstmal ausruhen. Aber vielleicht sagen auch manche, nö, ich gehe jetzt hier, dann springe jetzt hier auch mal ins Meer.
Also das ist so, ja schon bei LKW-Fahrern so, dass die nur 8 Stunden, glaube ich, am Stück fahren dürfen und dann erstmal irgendwie x Stunden schlafen müssen oder es, halt ruhen.
Das, komplett. Aber noch dazu kommt, das ist natürlich auch ein mega verantwortungsvoller Job, ne? Also du kannst, musst ja dann auch eigentlich schon auch da wirklich ausgeruht ankommen. Also du kannst ja zum Beispiel jetzt auch nicht noch mit einem Kater irgendwie dann da auf die Arbeit kommen oder so.
Es würde mich wirklich mal interessieren, woher dieses Klischee allerdings kommt, dass Piloten immer besoffen werden. Das ist ja ein weit verbreitetes Klischee.
Also erstmal gibt's einen Film, kann ich sehr empfehlen, Flight heißt der.
Ja,
gut. Mit Denzel Washington. Fand ich echt gut. Da geht es um einen alkoholkranken Piloten, der dann in einen Flugzeugabsturz verwickelt ist.
Aha.
Der allerdings nicht, das wird nachgewiesen, das ist quasi nicht seine Schuld, sondern das ist quasi, irgendwas fällt einfach ab an dem Flieger. Und er landet das Flugzeug aber perfekt und rettet alle Insassen davon.
Ja.
Durch Zufall kommt im Nachhinein heraus, dass er betrunken war, während das passiert ist.
Ja.
Und es kann, quasi eigentlich der Film beschäftigt sich dann lange mit der Gerichtsverhandlung darum und so. Deswegen, also das könnt ihr euch dann noch anschauen, aber das finde ich bloß so spannend, weil dann nämlich herauskommt, also er ist natürlich ein so guter Pilot, es wurde 1000-fach im Flugsimulator probiert und fast niemand hätte quasi das Flugzeug so landen können unter den Bedingungen, wie er es getan hat, obwohl er quasi betrunken war.
Ja.
Das ist natürlich Quatsch, diese ganze Geschichte drumherum. Aber irgendwo vielleicht steckt in diesem Film ja auch ein wahrer Kern, oder? Dass es vielleicht dann doch den einen oder anderen Piloten gibt.
Ja, muss es ja, weil schon viel früher bei den Simpsons wird ja dieser Witz gemacht, dass Homer in einer Pilotenbar irgendwie landet, weil er bei Moe rausgeworfen wird. Und dann kommt irgendeiner rein und sagt, oh Gott, mir ist ein Pilot abgesprungen, wer kann hier nach New York fliegen? Und dann wird auf Homer gezeigt und er sagt, nein, ich bin betrunken. Und dann wird irgendwas geantwortet von wegen, ach, ihr macht mich fertig und ab. Oder wer nicht oder irgendwie so. Und dann soll er doch fliegen. So, also das ist so ein
Und fliegt Homer dann auch?
Das weiß ich nicht.
Ja, das wäre lustig. Also wenn ich Autor bei den Simpsons wäre, würde ich das auf jeden Fall durchziehen, diesen
Witz. Klischee des betrunkenen Piloten.
Also vielleicht kommt das daher, vielleicht kommt es daher, dass die Piloten oft halt so eben kurze Aufenthalte haben auch, an Orten, wo sie auch nicht zu Hause sind, wo sie nicht ihre Familie haben und so. Und sich dann deswegen quasi Gesellschaft suchen, ich weiß nicht, im Kreise der Piloten und so.
Mir ist gerade aufgefallen, ich kann das leider nicht googeln, ich kann es leider nicht herausfinden, weil ich meine Flugangst eh noch überwinden muss. Und wenn ich jetzt google, woher das Klischee der betrunkenen Piloten kommt, dann hätte ich vielleicht viel mehr Respekt Sorge davor, nochmal ein Flugzeug
zu steigen. Ich glaube, es ist sehr viel gefährlicher, auf der Autobahn zu fahren, als in ein Flugzeug zu steigen.
Da bin ich fest davon überzeugt. Ja, das ist ja schön für dich. Ich mag es trotzdem nicht.
Gut.
Ja.
Aber zusätzlich habe ich zum Beispiel auch mal gehört von jemandem, der bei einer Fluggesellschaft gearbeitet hat als Flugbegleiter, dass es wohl auch sehr normal ist, dass wohl alle, die bei dieser Airline haben, irgendwie auch was miteinander anfangen. So.
Ja, das wundert mich auch überhaupt nicht. Es ist ja auch ein komischer Beruf.
Genau, aus demselben Grund wahrscheinlich, aus dem das Klischee des betrunkenen Piloten kommt, nämlich, weil du bist halt immer irgendwo
anders,
anders und immer irgendwo, also kommst halt wahrscheinlich nicht so oft nach Hause und dann, sag ich mal, umgibst du dich halt mit den Leuten, die da halt mit dir sind.
Ja, schon, so oder so ähnlich, ne?
Jetzt ist natürlich die Frage jetzt noch unten beantwortet, weil jemand hat gefragt, wie lange bleiben die Lufthansa-Piloten da am Ziel?
Ich würde sagen, wahrscheinlich unterschiedlich. Vielleicht ist es auch so, einem wird gesagt, yo, flieg mal nach Sydney beispielsweise. Du fliegst nach Sydney am Samstag und du würdest dann den Flug, weiß ich nicht, nimm dir dann noch 5 Tage, vielleicht nimmt er sich dann 5 Tage Urlaub, um da zu surfen und dann fliegt er halt am kommenden Freitag wieder zurück. Den Flieger. Ja. Dann passiert das so in Absprache vielleicht.
Hier gibt es zumindest eine Antwort auch auf die Frage.
Ja, bitte.
Hat jemand schon mal geschrieben?
Ja.
Die Person sagt, es gibt auch mal nur eine Übernachtung. Weil die Frage auch war, dann war da noch weiter, ob es immer zwei Nächte sind. Es gibt auch nur mal eine Übernachtung, zum Beispiel bei Zielen an der Ostküste wie New York oder Miami. Gut, das sind natürlich auch ja in der Regel 8 Stunden Flug, ne? Dann eine Nacht und dann wahrscheinlich wieder zurück. Das ist ja ein normaler Arbeitstag im Endeffekt. Ja. In San Francisco gibt es 2 Nächte, wobei man immer wissen muss, dass es eine Zeitverschiebung von -9 Stunden gibt. Okay. Mhm. Also, ja gut, 2 Nächte aufeinander, das ist auch nicht, das ist jetzt nicht mega viel, ne? Also es ist jetzt kein Kurzurlaub oder so.
Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie du das denn handhaben würdest. Ich glaube, wenn ich nur eine Übernachtung hätte, dann würde ich sofort ins Hotel gehen und nichts mehr machen. Bei 2 Übernachtungen... weiß ich nicht, ob ich mir da den Stress machen würde, quasi vom Flughafen, der ja meistens außerhalb ist, noch in die Innenstadt, da in ein Hotel zu gehen. Das weiß ich nicht.
These. Ja. Ich glaube, es ist so, die Leute machen oft da gar nichts mehr. Vor allem, also das muss ja nicht nur
außer immer noch, rumbumsen oder was?
Nee, auch, das vielleicht auch noch. Aber ich glaube, die machen auf jeden Fall kein Sightseeing oder so, weil das Ding ist ja das. Ja. Na gut, man könnte, hätte ja schon Zeit, du kannst ja schon sagen, naja, ich kann jetzt nochmal hier zum Empire State Building fahren oder so. Aber es ist ja so, man macht in Städten, wenn man da als Tourist ist, Kram, den die Leute, die da leben, wahrscheinlich noch nicht mal gemacht haben. Man besucht Museen, die sich kein Mensch, der da wohnt, sich schon mal angeschaut hat. Und so weiter.
Kein
und
Mensch
so fort.
Weiß, dass es die überhaupt gibt, ja.
Ja, weil man will natürlich, man geht davon aus, ich bin hier vielleicht nur ein einziges Mal, und man will als Besucherin und als Besucher natürlich da jetzt alles rausholen aus diesem Aufenthalt.
Yes.
Jemand, der jetzt 3-4 Mal in der Woche nach New York fliegt,
yes,
der macht wahrscheinlich da gar nichts, weil ja immer noch im Raum steht die Möglichkeit, ich kann mir das ja jederzeit angucken.
Ja, komplett.
Und ich glaube, deshalb wäre jetzt meine These, dass sich die Leute wahrscheinlich gar nicht so viel unternehmen. Also abgesehen von diesem einen Piloten, den ich gesehen habe, der mit dem Surfboard unterm Arm in den Flieger gestiegen ist, was ich schon irgendwie lustig, also was ich einfach ein lustiges Bild fand, weil der auch schon so aussah. Der hatte schon so schmalzige Haare.
Ey,
und
vielleicht, war halt sehr gut war das vielleicht auch einfach jemand, der karnevalsmäßig unterwegs war?
Nee, das war jetzt schon vor 2 Monaten oder so.
Okay, na gut.
Ja.
Okay.
Das war jetzt nicht, das wäre auch lustig. Ja. Genau, nee, das war aber nicht der Fall. Und ich glaube, aber die allermeisten wollen wahrscheinlich eher Ruhe haben.
Also würde ich auch sagen, ja.
Die wollen eher einfach einen Laptop aufklappen und wahrscheinlich
Netflix
gucken. Oder wenn die dann fitter drauf sind, dann gehen die dann im Hotel ins Gym und so. Und dann legen die sich ins Bett oder so.
Ja.
Machen noch eine.
Ja, das könnte auch gut sein.
Hautcreme drauf oder so und dann legen die sich hin.
Wäre das was für dich, dieses Leben?
Ich bin ja gegen das Fliegen. Deswegen. Es wäre auf jeden Fall, würde mich herausfordern.
Es wäre nicht leicht.
Würde mir nicht leicht fallen, der Job. Ging mir nicht leicht von der Hand. Und ich glaube, ich hätte da zu großen Respekt davor, so ein Flugzeug zu fliegen. Auch
ja, ich meine jetzt aber diesen Lifestyle. Kannst du dem was abgeben?
Ach, dem Lifestyle? Also angenommen, ich würde zum Beispiel nicht fliegen, sondern ich wäre jetzt
Zugfahrer.
Ja, also Zugfahrer ist gleich furchtbar, aber also so in der ganzen Welt unterwegs zu sein, so grundsätzlich würde ich sagen, für eine gewisse Zeit in meinem Leben schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das länger als 3-4 Jahre machen wollen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass danach nervt es enorm und dann bist du aber ja irgendwie an den Beruf dann auch gekettet, oder?
Verstehe, ja. Ja, voll. Voll. Ja, kann ich nachvollziehen.
Corby. Deswegen, ich weiß auch nicht, also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, die so Bordpersonal machen oder Pilot, dass die nach ein paar Jahren sagen, puh, was mache ich denn jetzt eigentlich, weil
das meinst du, die Schulen noch mal um?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute vom Bordpersonal zum Beispiel sagen, okay, gut, dann arbeite ich jetzt halt im Schalter oder so.
Ja, das kann
sein. Dann so im Flughafen, wobei das das ja auch immer weniger braucht.
Ja.
Und, aber was macht ein Pilot, ne? Was macht der?
Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Er kann eigentlich gar nichts machen, das ist halt das Ding.
Ja, ein Pilot kann eigentlich gar nichts.
Ein Pilot, also keine Ahnung, es ist dann halt, entweder ich mache hier Lufthansa weiter oder ich gehe zu McDonald's. So, das ist halt das Problem, was die haben.
Ja, das sind die 2 Möglichkeiten. Also, weil wir können festhalten, Piloten können gar nichts, außer halt fliegen.
Genau. Aber das muss man auch dazu sagen, dass das heutzutage auf so einem Linienflug den Großteil der Computer halt selber macht. Deswegen
ja, eben.
Das kann man ist auch es halt dazu. Eigentlich nicht eine richtig beeindruckende Tätigkeit.
Ja, nee, gar nicht, ne?
Es ist halt so mehr so, du gibst halt, es ist im Prinzip so wie...
Du nimmst die Verantwortung auf dich.
Ja, und es ist eher so, wie wenn wir jetzt Google Maps anschmeißen. Also es ist jetzt auch nur so, die gehen halt dann New York ein und dann sagen, okay. Dann drücken die auf Start, Route anzeigen, Start. Dann lehnen die sich zurück, dann stellen die den Sitz nach hinten.
Ja.
Und am Ende lassen sie sich beklatschen. Und dann machen sie immer noch so dynamische so Durchsagen. Wenn sie jetzt hier mal rausgucken und so, waren die wirklich eine tolle, ey, wirklich geile Crowd heute, geiles Publikum, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Die sind dann so ein bisschen, die haben immer so ein bisschen so den Vibe von so Leuten, die gerade irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so einen Auftritt gespielt haben. Die stehen dann immer noch so am Ausgang, verabschieden
sich von den Leuten. Abgeklärt halt einfach. Ja, es ist halt für die nichts Besonderes, diese übermenschliche Leistung da zu erbringen. Oder diesen eigentlich den Menschen nicht angedachte Leistung, die Welt so weit von oben zu sehen.
Ja, es ist ja auch keine Leistung mehr. Es sind ja Roboter, die das für die machen.
Dienstleistung.
Genau, also sind halt im Prinzip... Ja, keine Ahnung, also die beaufsichtigen noch die Maschine.
Ja. Okay, verstehe. I see.
Ja, also Pilot sein ist keine Leistung.
Okay, das können wir so festhalten. Das ist, das finde ich, ist ein toller Folgentitel vielleicht.
Würde ich auch sagen, Pilot sein ist keine Leistung, ist der Name der heutigen Folge. Mhm. Wenn ihr da draußen jetzt Pilotin oder Pilot seid und ihr sagt, ihr habt in der letzten Viertelstunde richtig viel Scheiße gelabert über uns, ihr habt unseren ganzen Berufsstand diffamiert. Ich habe jetzt eine Ehekrise, weil meine Partnerin oder mein Partner mich jetzt verdächtigt, fremd zu gehen.
Ja.
Meine Gruppe von anonymen Alkoholikern, wo ich bin, fragt mich, wie schaut's aus? Dann tut uns das leid. Dann schreibt uns gerne per Nachricht. Schreibt uns gerne eine Nachricht.
Ja, genau.
Und dann gehen wir darauf nächste Woche dann nochmal ein. Und vielleicht lassen wir uns nochmal umstimmen.
Ja. Ja. Und ich suche jetzt sofort den Film raus, den ich meinte, von Disney. Und vielleicht packe ich den quasi noch ins Intro rein.
Ah, okay. Vielleicht ein Trailer.
Ja, genau.
Cool. So. Okay, Leo, es war mir eine große Freude.
Mir auch.
Nicht mehr lange, aber darüber wollen wir jetzt nicht zu lang sprechen, sonst fließt mir eine kleine Träne über die Backe.
Ja.
Bis dann, liebe Leute. Danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss, danke.